Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es sind beunruhigende Bilder, die uns da erreichen aus dem Niger in Westafrika. Demonstranten, die Putins Namen rufen, russische Fahnen schwenken und skandieren nieder mit Frankreich. Ist das nur Show, Provokation oder hat Moskau beim Putsch in Niger wirklich die Finger im Spiel? Das möchte ich mit dem Soziologen Olaf Bernau besprechen. Er ist Mitbegründer des transnationalen Netzwerks Afrique Europe Interact. Guten Morgen, Herr Bernau.
Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
Sehr gern. Sie waren dieses Jahr bereits 4 Wochen in Niger. Wie haben Sie das Land denn erlebt?
Naja, damals war, ich würde sagen, bereits spürbar, dass die Menschen unglaublich, ja buchstäblich wütend auf die bestehenden Verhältnisse waren. Also es gab ganz viel massive Kritik an der Regierung, und zwar nicht nur an der Hauptstadt Niamey, sondern ich war auch 2 Wochen in Agadez, das ist im Norden des Landes, 1000 Kilometer entfernt. Auch dort haben die Leute, wenn man so möchte, die ganze Palette an Kritik hoch und runter dekliniert. Also da geht es dann um Korruption, da geht es um Straflosigkeit, da geht es um Begünstigung der eigenen Familien oder Herkunftsregion oder was auch immer. Und da geht es um politische Repression und natürlich vor allem immer wieder um ökonomische Armut, um Perspektivlosigkeit. Und insofern diese Idee, dass Niger ein Stabilitätsanker sein könnte, das hat aus meiner Sicht nie die Rechnung, wenn man so möchte, mit dem Wirt, nämlich der Bevölkerung, gemacht, für die das Leben ganz lange schon alles andere als stabil ist.
Aber die Regierung war ja demokratisch gewählt worden. Das heißt, da muss es ja Mehrheiten gegeben haben bei den Wahlen. Hatten Sie den Eindruck, dass zu Ihrer Zeit, also im Februar, März, die Mehrheiten andere waren, nämlich mit möglichen Putschisten?
Na, ich glaube, das eine ist ein bisschen die Frage, was ist eigentlich Demokratie? Und wenn man mit Menschen dort spricht, dann hört man eben ganz schnell, Demokratie ist eben nicht nur, dass wir alle 4, 5 Jahre zu den Wahlen gerufen werden und unsere Stimme abgeben dürfen, sondern Demokratie bedeutet auch, dass wir was zurückbekommen, dass wir was von der Regierung zurückbekommen, dass die was für uns tut und dass unser Leben auch spürbar besser wird. Und wenn Sie jetzt in einem der ärmsten Länder der Welt sind, das ganz regelmäßig den letzten Platz im Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen belegt. Also wenn Sie dann dort unterwegs sind, dann sagen die Leute, Moment mal, was ist denn das für eine Demokratie? Unser Leben ist derart schlecht. Mit so einer Demokratie können wir nichts anfangen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, den muss man, glaube ich, der Ehrlichkeit halber auch sagen, das war im Großen und Ganzen eine demokratische Machtübergabe, aber es gab ganz viele Berichte darüber, dass es eben auch massive Wahlmanipulationen gab. Und die sind meines Erachtens auch nicht von der Hand zu weisen. Gerade als ich gestern nochmal mit einem Kollegen länger telefoniert habe, hat er nochmal in Erinnerung gerufen, hat zu dir gesagt, Olaf, ich habe dir schon im Februar gesagt, diese Wahlen waren manipuliert. Und ich habe dir auch im Februar schon gesagt, das wird sich irgendwann als Boomerang erweisen. Also insofern für die Menschen im Niger kommt das, was jetzt ist, nicht überraschend. Das kommt, glaube ich, nur in der westlichen Welt überraschend.
Aber warum sollten die Putschisten die Bedürfnisse der Menschen besser befriedigen können? Denn das Land ist ja das gleiche geblieben.
Ja, das ist der große Widerspruch. Und da habe ich auch ein ganz großes Fragezeichen. Es ist ein bisschen so eine Art Hoffnungsanker, dass die Menschen sagen, naja, es ist wenigstens irgendein Bruch, besser als nichts, besser als dass es einfach so weitergeht wie bislang. Aber ich habe jetzt in den Gesprächen auch gesagt, Moment mal, das sind die Leute, die jetzt dem gestürzten Präsidenten, aber vor allem dem verhassten Vorgänger, dem Issoufou, sozusagen zu Diensten waren die letzten 12 Jahre. Und die sind jetzt seit letzter Woche plötzlich Parteigänger eines Aufbruches. Das ist doch unplausibel. Und da habe ich jetzt so ein Stück weit, ich muss ehrlich sagen, auch zu meinem Erschrecken gehört, dass viele gesagt haben, ja, das stimmt. Die Putschisten haben keine erkennbare fortschrittliche politische Agenda. Aber es gibt jetzt so eine Hoffnung, und die besagt, naja, die kriegen jetzt Unterstützung von der Straße, sie kriegen aber auch Druck von der Straße, und früher oder später werden sie sich das dann auch zu eigen machen. Das wiederum, glaube ich, ist eine nicht wirklich begründete Hoffnung. Mhm. Aber so wird ein Stück weit im Moment argumentiert. Auch das muss man erstmal jedenfalls zur Kenntnis nehmen.
Aber die Bevölkerung muss sich darüber natürlich im Klaren sein, dass man Putschisten nicht durch Wahlen wieder wegkriegt, wenn die keine veranstalten. Wie bewerten Sie denn die Putin-Rufe und die Russland-Fahnen? Kann das ein Zeichen dafür sein, dass bestimmte Dinge dort von Moskau aus orchestriert werden?
Nein, also ich glaube, von der Orchestrierung würde ich auf gar keinen Fall sprechen. Da haben jetzt auch alle Beobachter gesagt, dafür gibt es in dem Sinne keine Hinweise. Was man sich aber tatsächlich vor Augen führen muss, ist, dass Frankreich oder der Westen ja nicht erst seit gestern unbeliebt ist, sondern das hat eine ganz lange Geschichte, die fängt eigentlich schon im Kolonialismus an, ist aber jetzt auch vor allem in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen stärker und stärker geworden. Dann hat man jetzt eben auch in Mali gesehen, man kann sowas wie eine westliche Vormachtstellung, die es ja de facto im Sahel gab, vor allem vertreten durch Frankreich, man kann die tatsächlich brechen. Und im Grunde genommen sind die russischen Fahnen, die jetzt geschwenkt werden, so etwas wie ein Symbol, so eine Chiffre dafür, dass man eine, wie man immer sagt, multipolare Weltordnung möchte. Die Menschen sagen, wir wollen letztlich unsere Partner uns selbst aussuchen können. Wir wollen mit denen zusammenarbeiten, die uns das beste Angebot machen. Das kann der Westen sein, das kann aber auch Russland sein und das kann aber auch China sein. Und dazu nochmal letzter Satz vielleicht. Russland hat ein Angebot tatsächlich in der Tasche. Ansonsten haben sie überhaupt gar kein Angebot. Russland liefert relativ großzügig Waffen, und zwar auch eben Waffen, die die westlichen Länder nicht geliefert haben, die aber im Antiterrorkampf durchaus notwendig sind. Und das wird, wenn man so möchte, wertgeschätzt.
Die westafrikanische Staatengemeinschaft heißt ECOWAS und die hat nun gegen die neuen Machthaber im Niger opponiert und gesagt, wir greifen dort ein, wenn der demokratisch gewählte Präsident nicht wieder eingesetzt wird. Und dann haben sich ja die beiden Nachbarländer Burkina Faso und Mali hingestellt und gesagt, nee, wenn ihr das tut, betrachten wir das als Kriegserklärung. Wie ernst muss man das nehmen? Glauben Sie, es droht wirklich hier ein Krieg, der über den Niger hinausgehen könnte?
Also das ganze Szenario ist wirklich derart besorgniserregend, aber auch schrecklich. Das hätte man sich, glaube ich, überhaupt gar nicht ausmalen können. Das hätte sich in der Form jedenfalls auch niemand ausmalen können. Aber es folgt durchaus einer gewissen Logik. Weil die Präsidenten der ECOWAS wirklich große Sorge haben, dass das Beispiel, man muss ja jetzt sagen, von Mali, von Burkina Faso, von Guinea und von Niger, also jetzt inzwischen von vier Ländern innerhalb der westafrikanischen Wirtschaftsunion, dass dieses Beispiel Schule machen könnte. Weil die Regierungen in den anderen Ländern sind auch nicht wahnsinnig stabil. Auch dort gab es diverse Manipulationen, die die Bevölkerung durchaus noch in Erinnerung hat. Und die ECOWAS reagiert jetzt erstmal deswegen derart hart, auch härter sogar als sie in Mali reagiert hat, weil sie eben, wie gesagt, tatsächlich Angst hat, das Ganze könnte endgültig um sich greifen. Vorstellbar ist es dennoch nicht, weil die Länder sind ja in einem Antiterrorkampf verstrickt und kommen da kaum nach. Wenn die jetzt noch anfangen, gegeneinander Krieg zu führen, dann werden wahrscheinlich die Terroristen tatsächlich am Ende die Nase vorne haben. Und das wiederum kann niemand wollen. Insofern kann ich es mir nicht vorstellen.
Kurz noch zum Schluss. Können Sie sich vorstellen, dass die politische Krise im Land sich auswirkt auf die Migrationsbereitschaft der Bürger im Niger?
Naja, im Sinne so einer allgemeinen Perspektivlosigkeit ja. Also das ist ja sowieso schon immer das zentrale Motiv, dass die Menschen aus so einer Perspektivlosigkeit aufbrechen. Jedenfalls in Westafrika, da ist es jetzt selten die ganz unmittelbare 1:1 politische Verfolgung oder der unmittelbare Krieg, weil da gibt es in Westafrika in den letzten zwei Jahrzehnten immer auch Möglichkeiten, sich dem auf die eine oder andere Weise zu entziehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber die Perspektivlosigkeit wird natürlich stärker, weil wenn jetzt zum Beispiel allein diese Wirtschaftssanktionen greifen, und die wurden ja schon verhängt und die sind hart, die sind härter auch als das, was bislang gegen Moskau verhängt wurde, dann steigen die Lebensmittelpreise noch stärker, als sie ja ohnehin schon erst durch Corona und dann jetzt durch den Krieg in der Ukraine gestiegen sind. Und genau das macht Perspektivlosigkeit. Und insofern wird das natürlich nicht direkt, aber innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr wird sich das bemerkbar machen, ganz gleich, wie die Krise jetzt weitergehen wird.
Das sagt der Niger-Kenner Olaf Bernau, der Soziologe ist Mitbegründer des transnationalen Netzwerks Afrique Europe Interact. Herr Bernau, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke schön.